Das Jahr der Dankbarkeit, wir haben dazu schon einen Gottesdienst gehabt vor 2 Wochen. Ich habe mir die gleiche Frage, die ich euch gestellt habe, auch gestellt. Wofür bin ich dankbar und was von den Sachen, für die ich dankbar bin, möchte ich heute weitergeben, wenn ich die Gelegenheit habe, das mit der ganzen Gemeinde zu teilen. Ich bin auch sehr dankbar für meine Familie, freue mich, dass die Antwort gekommen ist. Aber ich habe mich gefragt, was kann ich davon weitergeben oder welche Botschaft könnte ich damit verbinden? Ich bin auch dankbar dafür, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und für uns gestorben ist. Das spielt heute auch eine Rolle in dem Text, zu dem ich dann gekommen bin. Aber in der Vorbereitung war ich auch noch in einer anderen Vorbereitung und das war fürs Zeltlager und da ist mir bewusst geworden, dass es keine lästige Pflicht oder keine große Mühe ist, Zeltlager mitzuarbeiten, sondern dass ich wirklich dankbar bin für das Privileg, dass ich im Zeltlager mitarbeiten kann, immer wieder zu erleben, wie Kinder Jesus begegnen und wie sie das verändert und wie sie sich daran freuen. Und das war so der Ursprung meiner Predigt war, dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin. Darüber möchte ich mit euch sprechen, dass ich dankbar dafür bin, Gott dienen zu können. Und dann musste ich noch eine wichtige Entscheidung treffen. Mache ich eine Themenpredigt über das Thema dankbar für Mitarbeit oder mache ich eine Textpredigt? Suche ich mir einen Text, der dieses Thema beinhaltet und predige dann über diesen Text. Und dabei geholfen hat mir Wolfgang Klippert, der in Wiedennest Predigtlehre unterrichtet und der hat ein Buch geschrieben, das ich für die Predigtvorbereitung immer nutze. Und darin schreibt er, entscheidend dabei ist, dass sie wirklich Gottes Wort verkündigen und dass sie auf die Kraft seines Geistes setzen und nicht auf ihre Möglichkeiten. Ich mir gedacht, okay, recht hat er, das möchte ich machen. Und ich habe mich entschieden, dass ich einen Text suche, in dem meine Gedanken irgendwie sich wiederfinden, aber dass ich dann euch das weitergeben möchte, was in diesem Text steht und nicht das, was ich mir vorher gedacht habe. Und aus meiner Sicht bin ich dafür belohnt worden. Ich bin dafür belohnt worden, weil ich neu in Staunen gekommen bin über die unfassbare, erstaunliche Gnade oder Barmherzigkeit Gottes. Und dafür ist mir sofort das Wort Amazing Grace eingefallen, um das zu beschreiben. In einem Kommentar, den ich in der Vorbereitung gelesen habe, steht dazu, wenn ein Christ in diesem Staunen, bei diesem Danken, in dieser Hingabe an Jesus Christus bleibt, dann bleibt der taufrisch. Und das wünsche ich mir für mich selbst und für euch heute in diesem Gottesdienst, dass uns die Beschäftigung damit hilft, dass unser Glaube, unsere Begeisterung für Jesus taufrisch bleibt. Ich bin sehr dankbar für diese erstaunliche Gnade Gottes. Und da bin ich in guter Gesellschaft mit Paulus. Paulus kennt ja eigentlich jeder, aber ich möchte trotzdem ein paar Punkte sagen, die ihn kennzeichnen. Er war ein jüdischer Pharisäer aus gutem Hause und er war ein leidenschaftlicher Verfechter seiner Überzeugung. Und zur Zeit von Jesu Tod und Auferstehung, da war er sowas wie eine Nachwuchsführungspersönlichkeit bei den Juden. Das war anscheinend noch recht jung und trotzdem hatte sein Wort schon Gewicht. Und er war an der ersten Christenverfolgung maßgeblich beteiligt. Am Anfang war er mehr beteiligt und dann merkt man plötzlich, wie er da Eigeninitiative ergreift. Er will das vorantreiben, er will seine Überzeugungen verteidigen und gegen die kämpfen, die was anderes glauben. Aber dann begegnet er dem auferstandenen Jesus und das verändert alles. Und dieser Jesus, der macht aus dem Paulus, damals hieß er noch Saulus, Paulus und setzt ihn zum Apostel der Heiden, zu demjenigen, der die Botschaft von Jesus den Nichtjuden weitergeben darf und soll, wovon wir heute noch profitieren. Paulus gibt immer wieder persönliches Zeugnis von dieser Begegnung und davon, wie Jesus sein Leben verändert hat. Und eins davon habe ich euch heute mitgebracht. Das steht in 1. Timotheus 1 und ich lese ab Vers 12. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat, obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich war der Schlimmste von ihnen. Aber gerade deshalb hatte er Erbarmen mit mir. Jesus Christus wollte an mir demonstrieren, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ja, vor dieser Begegnung war Paulus stolz auf seine menschlichen Vorzüge. Er war beschnittener Israelit aus dem Stamm Benjamin. Seine Eltern waren da offensichtlich auch stolz auf diese Herkunft. Deswegen haben sie ihm den Namen Saul gegeben, wie der einzige König aus dem Stamm Benjamin. Und er war ein strenggläubiger, frommer Mann. Und heute sieht er sich mit anderen Augen. Heute merkt er, dass er den Weg zu Gott abgelehnt hatte. Er hatte ja die Christen verspottet und verhöhnt, und das war letzten Endes, das ist ihm jetzt bewusst, eine Verhöhnung von Gott selbst. Er war auch grausam gegenüber den Leuten, die tatsächlich zu Gott gehörten, während er selber eigentlich glaubte, dass er derjenige wäre, der auf Gottes Seite steht. Er merkt, ich lag völlig falsch. Als Diener Gottes, der er sein wollte, hatte er wirklich komplett versagt. Also kompletter geht's fast nicht. Und dann schreibt er, Jesus hat sich über mich erbarmt. Wie sah das aus? Woran hat er das festgemacht? Er hat ihm Vertrauen geschenkt. Er hat ihn in seinen Dienst gestellt. Und das ist doch eigentlich fast das schönste Zeichen, dass Jesus uns vergeben hat, dass er uns vertraut, dass er uns wirklich auch wertvolle Dinge anvertraut. Er hat ihm auch Kraft gegeben für sein Leben und für den Dienst. Er hat ihn nicht nur berufen, sondern er hat ihn auch bevollmächtigt. An anderer Stelle nennt sich Paulus Botschafter Jesu. Er ist sein Repräsentant. Und da habe ich mich gefragt, würden wir uns so einen Repräsentanten aussuchen? Wenn uns jemand wirklich die größtmögliche Feindschaft entgegengebracht hat, richtig mit Wut und Hass und Gewalt, und dann noch nicht mal uns um Vergebung gebeten hat, sondern wir sind auf ihn zugegangen und haben gesagt, Mensch, warum müssen wir Feinde sein? Und er geht auf unser Angebot ein, ohne dass er selber groß was dafür getan hat. Würden wir so jemanden in unserem Namen reden oder handeln lassen? Wie sieht denn das, woran können wir das vielleicht für uns festmachen? Würden wir so jemandem Kontovollmacht geben? Oder vielleicht noch eine Spur krasser, würden wir so jemanden auf unsere Kinder aufpassen lassen, sagen so, tschüss, ich komme morgen wieder? Jesus tut das. Paulus ist auch nach vielen Jahren immer noch völlig überwältigt davon, von dieser erstaunlichen Gnade Gottes. Und er ist so dankbar für diese Verwandlung, die mit ihm stattgefunden hat, vom Feind zum Diener Gottes. Nachdem er festgestellt hatte, dass sein religiöser Eifer nicht in Gottes Sinne war, sieht sich Paulus mit ganz anderen Augen. Er hat Gott verhöhnt, er war grausam, gewalttätig, er war ungläubig und unwissend. Und als Fazit sagt er, ich war der schlimmste Sünder. Und dieser Mensch begegnet Jesus, und wir können diesen Text nicht betrachten, ohne uns Gedanken zu machen, wie Jesus denn ist. Jesus ist der Herr und König, er ist barmherzig und gnädig und voller Liebe und geduldig, und er ist Gott selbst, und Gott selbst beschreibt er ganz zum Schluss, er ist ewig, unvergänglich, einzigartig. Und dieser Jesus gibt Paulus aus Gnade etwas, das seinem Wesen entspricht und nicht dem Wesen oder dem Charakter oder den Verdiensten von Paulus. Er schenkt ihm Kraft, er schenkt ihm Vertrauen, er macht ihn zu seinem Diener und er errettet ihn. Er spricht ihn gerecht. Dieser schlimmste Sünder steht vor Gott als heilig und untadelig da, weil Jesus ihm das schenkt. Und er setzt ihn sogar zum Vorbild für viele Christen nach ihm. Dieser Unterschied, deswegen habe ich den nochmal wiederholt, den finde ich so krass, der hat mich umgehauen, der hat mich verblüfft. Ich war begeistert und bin begeistert von diesem krassen Unterschied, der in diesen wenigen Sätzen deutlich wird zwischen dem, was Paulus war und von sich aus ist und dem, was Jesus aus ihm gemacht hat. Ganz ähnlich wird uns das auch von Petrus berichtet, der Jesus verleugnet hat. Jesus fragt ihn nur, liebst du mich? Petrus kann antworten, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, zu dem, der ihn verraten hat, weide meine Schafe, pass du auf meine Kinder auf. Wer kann sich mit Petrus identifizieren, dem Überjünger? Weiß ich nicht, aber fällt es uns leichter, uns mit Paulus zu identifizieren, der sich das Etikett Sünder aufklebt? Paulus lebt sein ganzes Leben als Christ in der Haltung, dass er aus Gottes Sicht nichts vorzuweisen hat. Seine ganze Identität, das, was ihn ausmacht, ist nicht mehr das, was er vorzuweisen hat, sondern das, was er aus Gnade erfahren hat, was er geschenkt bekommen hat. Hier in der Übersetzung steht, war der Schlimmste von ihnen. Die Elberfelder Übersetzung sagt, von welchen ich der Erste bin. Und das wird in den Paulusbriefen an anderer Stelle auch deutlich, dass auch nach Jahrzehnten der Nachfolge Paulus von seiner Identität her ein begnadigter Sünder bleibt. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, nicht Gerechte. Wie oft denken wir daran, dass wir Sünder sind? Und wenn wir uns daran erinnern, weil wir vielleicht gerade irgendwas wirklich total Dummes gemacht haben, was wirklich total daneben war, was Schlechtes, ist das dann erdrückend, bedrückend? Haben wir dann ein schlechtes Gewissen? Schämen wir uns? Jesus ist für die Sünder gekommen. Dietrich Bonhoeffer formuliert Evangelium so: Du bist ein großer, heilloser Sünder. Und nun komm zu dem Gott, der dich liebt. Ich bin auch ein großer, heilloser Sünder. Ich kann das unterschreiben. David und Jochen haben in den Predigten in der Vergangenheit das von sich auch gesagt. Glaubt nicht, dass wir besonders fromm, besonders heilig sind, weil wir predigen. Ich zum Beispiel, ich habe ein Wutproblem. Ja, ich bin da nicht stolz drauf oder so, ich würde das auch gern ändern, aber ich habe es trotzdem. Alle, die mich auf der Arbeit kennenlernen oder zu Hause, die wissen das. Ein Mann Gottes, besonnen und nüchtern, das beschreibt mich vielleicht sonntags manchmal. Und selbst da ist es die sichtbare Handlung. Die Gedanken stehen nochmal auf einem anderen Blatt und die sind oft einfach nicht heilig. Deswegen möchte ich mit euch heute zwei Schritte gemeinsam gehen, wie sie Paulus auch gegangen ist. Das erste ist, ich bin ein Sünder und das müssen wir akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass wir sündige Menschen sind. Und das zweite ist, wir können annehmen, dass Jesus uns gerettet hat. Wir können dem heiligen Gott Auge in Auge gegenübertreten. Das ist doch der Hammer, das ist Wahnsinn. Wenn wir ihn anbeten, dann haben wir eine Gemeinschaft mit ihm, die ist unvergleichlich und die bietet er uns an aus Gnade. Amazing Grace. Ich bin so dankbar dafür, dass Jesus mich gerettet hat, so wie ihr es auch seid, wie die repräsentative Umfrage ergeben hat. Und dieses Bewusstsein, dass wir aus Gnade errettet sind, das sollte unser Miteinander prägen. Wir sind eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern. Luther hat das als Prinzip aus den Paulusbriefen rausgearbeitet, dass wir gleichzeitig Gerechte und Sünder sind. Alle Menschen, sagt er sogar, sind gleichzeitig Gerechte und Sünder. Die einen halten sich für gerecht und bleiben deswegen Sünder. Und die anderen akzeptieren, dass sie Sünder sind, gestehen das ein und können annehmen, dass Jesus sie gerecht spricht. Wer sich für einen Sünder hält oder wer akzeptiert, dass er ein Sünder ist, dem gilt Gottes Angebot der Gerechtigkeit allein aus Gnade. Nicht nur Luther nennt das so, die Bibel nennt dieses Prinzip, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Wir können wirklich dankbar sein für die Beispiele der Barmherzigkeit in der Bibel. Paulus ist so ein ermutigendes Beispiel, dass jeder Mensch diese Gnade in Anspruch nehmen kann. Denn wenn Paulus wirklich der größte Sünder ist, und er hatte ja wirklich einiges auf dem Kerbholz, dann gilt das auch für alle anderen. Jesus demonstriert an Paulus, dass auch Massenmörder die Ewigkeit bei Gott verbringen können. Glaubst du dann, dass er auch mit deiner Schuld fertig wird? Bei Luther steht an der Stelle statt demonstrieren, dass er alle Geduld erweise. Glaubst du, dass Jesu Geduld auch für dein Versagen reicht? Immer und immer und immer wieder? Ich bin beeindruckt von dem Zeugnis, das Konrad letzte Woche gegeben hat, der nach vielen Jahrzehnten der Nachfolge sich nicht zu schade ist, nicht zu stolz, um öffentlich um Vergebung zu bitten. Das ist genau das, worum es hier geht. Die Bibel ist nicht voll von Heldengeschichten, sondern die ist voll von Beispielen von Menschen, denen Gott ja Erbarmen geschenkt hat. Und für diese Beispiele können wir dankbar sein, wenn wir sie in der Bibel finden. Bist du ein Sünder? Dann ist diese Botschaft absolut zuverlässig. Das ist die stärkste Beteuerungsformel im gesamten Neuen Testament, die Paulus hier verwendet. Jesus kam, um dich zu retten. Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist unfassbar. Der verwandelt gewalttätige Spötter in treue Diener. Der gibt seinen Sohn für Sünder. Und er gibt uns viele Beispiele, dass seine Gnade und Geduld auch für uns genug sind. Zur Zeit der Bibel, aber auch seitdem immer wieder, denn er ist ein lebendiger Gott. Er hat sich unseren Dank redlich verdient und deswegen endet Paulus auch mit einem Lobpreis, weil er so voll davon ist, von dieser Dankbarkeit. Und ja, lasst uns Gott anbeten, den ewigen, einzigartigen Gott, den Schöpfer des Universums, den König der Könige, der uns Gnade geschenkt hat. Paulus gibt uns ein großartiges Zeugnis von der erstaunlichen Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Gott ist selbst Mensch geworden, um aus hoffnungslosen Sündern nicht nur treue Mitarbeiter zu machen, sondern geliebte Kinder. Das Angebot gilt für jeden. Es gibt keinen Menschen, der zu schlecht für Gottes Gnade ist. Das kann ich aus vollster Überzeugung sagen und das zeigt uns die Geschichte und die Bibel immer wieder. Und das kannst du heute für dich in Anspruch nehmen. Vielleicht hast du das schon vor langer Zeit in Anspruch genommen. Dann vergiss nicht zu danken und mach's dir neu bewusst. Vergiss nicht zu staunen. Das Staunen ist heilsam. Unser Herr ist lebendig und bleibt ewig. Wir können ihn ewig anbeten für diese unfassbare Barmherzigkeit, die sich in Paulus zeigt und die er auch uns erwiesen hat. Amen.